Lass uns doch gemeinsam beten. Ich habe gestern unseren Campuspastor von Aalen besucht, der ist in Reha in Altensteig. Da lässt es euch ganz fett grüßen, all diejenigen, die ihn kennen. Und so, liebe Manuel, ihm geht's gut. Die Zeit tut gut, zu reflektieren, zu beten, Gott zu suchen. Alles auch schön, wenn wir für ihn beten, wenn wir ihn segnen. Das ist Gott Neues schenkt, das ist Gott neue Leidenschaft, neue Power, neue Perspektive schenkt, Berufung bestärkt. Das wäre richtig großartig. So, lasst uns ihm was Gutes tun. Ihm geht's schon gut, aber ihm soll es noch besser gehen. Dafür können wir beten. Wir können beten für Matthias und Elke. Da gibt es insofern was Neues, dass sie ja 50% bei uns angestellt sind, die anderen 50% damit füllen, dass sie durch verschiedene Gemeinden reisen und dort Predigtdienste tun. Das wurde bis jetzt abgedeckt über unsere Kirchenverband. Das ändert sich zum Jahreswechsel. Und da ist jetzt die Frage offen, wie diese 50% sich zukünftig füllen. Das ist eine spannende Frage für Sie, für uns als Gemeinde. Und auch da ist cool zu beten. Du hast vielleicht auch eine Frage, ein Thema. Gott weiß, Gott kennt dich, Gott weiß Bescheid, das genügt. Und lass uns zu Gott beten, dass er zum Zuge kommt, an der Stelle, wo wir sind. Wollen wir die Hände ausstrecken? Sagen, Jesus, wir danken dir, dass du groß bist. Wir danken dir, dass du in Kontrolle bist, dass du bedingungslos, grenzenlos, gewagt, unfassbar liebst. Vater, wir danken dir, dass deine Liebe über allem steht, dass du verheißen hast, mit uns zu sein in guten wie in schlechten Zeiten. Wir danken dir, dass du versprochen hast, unsere gute Hirte zu sein und zu führen, zu grünen Auen und zu frischem Wasser. Und Vater, wir danken dir, dass du aber auch uns führst durchs Tal der Todesschatten, dass wir kein Unheil und kein Unglück fürchten müssen, denn du bist bei uns. Dein Stecken und dein Stab trösten uns. Vater, wir danken dir, dass es wahr ist und wir sprechen es aus über unserem Leben, dass du einen Tisch decken wirst im Angesicht unserer Feinde, dass Güte und Barmherzigkeit überfließen in unserem Leben, Herr Jesus. Vater, wir danken dir, dass es gilt ganz konkret für Manuel, für Marlina. Wir danken, dass es gilt für Matthias und für Elke. Wir danken dir, dass es gilt für unsere Gemeinde. Wir danken, dass es gilt für uns, für mich, für jeden Einzelnen. Vater, wir nehmen es in Anspruch, Herr Jesus, und wir wollen es haben, was du für uns Gutes vorbereitet hast. Wir wollen nicht mit weniger zufrieden sein, als das, was du für uns in petto hast, Herr Jesus. So strecken wir uns aus und sagen, Gott, beschenke uns mit Weisheit, beschenke uns mit guten Entscheidungen, beschenke uns mit guten und richtigen Freunden, beschenke uns mit offenen Türen, schließt du die falschen Türen. Wir danken dir, dass du uns versorgst, wir danken, dass du unser Schutz bist, dass du der Friede unseres Herzens bist. Vor allem wir danken, dass wir in dir zur Ruhe kommen und dass wir aus dir heraus, aber auch zum Gedeihen, zum Blühen kommen, Herr Jesus. Du sagst, du bist der Weinstock und wir sind die Reben. Und die Rebe bringt Frucht wann? Wenn sie mit dir verbunden ist. Jesus, wir beten, dass du uns das in unseren Kopf, in unser Herz hineinpflanzt, dass nicht durch unsere eigene Kraft, sondern die Verbundenheit mit dir Segen in unser Leben hineinfließt. Danke, dass wir gut aufgehoben sind bei dir, dass wir gut aufgehoben sind heute hier im Gottesdienst. Und wir beten, dass du weitersprichst, dass du uns ermutigst, dass du uns tröstest, dass du uns neue Dinge offenbarst. Und wir danken dir, dass du prophetisch in unser Leben reinsprechen kannst, über all das, was vorbereitet ist, über jeden Satz, der auf meinem Skript steht, hey, bist du erhoben, es zu verwenden und in unserem Herzen was auszulösen, was du tun möchtest. Vater, wir danken dir, dass wir von dir hören. Danke, dass du präsent bist. Lass uns Gott noch einen fetten Applaus geben. Und dann grüß deinen Nebenmann nochmal, wenn du es noch nicht gemacht hast. Und dann darfst du dir einen guten Stuhl suchen, das bequem machen. Herzlich willkommen all denen, die nachgekommen sind. Wie soll ich sagen, im Gottesdienst ist man nie zu spät. Also irgendwie schon und irgendwie nicht. Schön, dass ihr da seid. Wir freuen uns, euch zu sehen. Wir haben am Anfang so ein bisschen gehört, dass die Schule bald wieder losgeht. Und ich weiß nicht, was für Erinnerungen Schule bei dir auslöst. Ich habe kein Trauma, aber ich bin einfach froh, dass es vorbei ist. So ist meine innere Einstellung. So, ich habe ein inneres Ja zur Lebensschule und ich bin willig zu lernen und zu lesen, was immer hilft. Aber ich bin froh, dass keiner mehr prüft, was ich gelernt habe. Das war so ein bisschen die Herausforderung für mich bzw. meine Lehrer, dass Gott es gut mit mir gemeint hat, insofern, dass ich in eine Lehrerfamilie reingeboren wurde, Papa Mathematik und Physiklehrer. Das hat so ein bisschen abgefärbt und das ist ein Segen, wenn du in den zwei Fächern nicht kämpfen musst und es einfach funktioniert. Aber es gibt ja noch andere Fächer und die waren ein bisschen mühsamer, Französisch und Geschichte und was es da so alles noch an Interessantem gab. Und würde ich sagen, ich war so eine Mischung zwischen nicht überdurchschnittlich begabt, aber ausreichend begabt. Ich will auch nicht sagen faul, aber vielleicht bequem. Das war so meine Mischung. Ich war ein bequemer Schüler oder ein effektiver Schüler. Ich habe nicht zu viel gelernt, aber gerade so, dass es gereicht hat. Und meine Lernmethode war so, dass ich jedes Fach eingeteilt habe in zwei Schubladen, Lernfächer und Nicht-Lernfächer. In meinem Leben als Schüler gab es Fächer, für die es rational keinen Sinn gemacht hat zu lernen, weil meine Lernmethode dazu nicht funktioniert hat. Meine Lernmethode war, in Baden-Württemberg werden die Klassenarbeiten ja angesagt, so, du weißt, wann die Prüfung kommt und du weißt auch, was abgefragt wird. Also nicht die Fragen, aber das Thema. Und so mein Lernrhythmus war, einen Tag vorher anzufangen zu lernen, wenn die Prüfung morgen war, für Lernfächer. Und es gab eben Fächer, wo ich für mich entschieden habe, dass es keinen Sinn macht, einen Abend davor zu lernen. Englisch. Niemand lernt Englisch an einem Abend, stimmt's? Also willst du einen Abend lernen, wenn es nichts bringt? Ein Tag, das ist ein bisschen die Tragödie. Entweder man spricht Deutsch und man kann Deutsch oder man kann es nicht, aber man lernt es halt nicht an einem Tag, das ist ein bisschen die Tragödie. Und ich hätte auch nicht gewusst, was ich hätte lernen sollen in Deutsch. Mathe, denke ich, auch so ein Ding. Entweder du kannst das von klein auf und das baut sich ja auf und in sich alles logisch. Und entweder das ist für dich logisch, dann musst du nicht lernen, oder ist nicht logisch, dann musst du auch nicht lernen. Und dann gibt es so ein paar Fächer, Bio, so Erdkunde, so Lernfächer, wo man einfach ein bisschen auswendig lernt, was so einen Tag vorher dann gut war. Die Schwierigkeit war, ich habe immer recht spät angefangen. Damit meine ich nicht den Tag, sondern die Uhrzeit. Ich würde sagen, ein Tag vorher war rechtzeitig, aber die Uhrzeit war meistens ein bisschen spät. Und irgendwann, nachdem ich alles so einmal durch hatte, kam immer der gleiche Gedanke. Ich habe mich gefragt, Stefan, wenn du schon nicht gelernt hast, vielleicht wäre es gut, wenigstens ausgeschlafen zu sein. Und das fand ich sinnvoll. So habe ich die Sachen wieder zur Seite gelegt und habe gesagt, Stefan, wenn du schon nicht gelernt hast, sei wenigstens ausgeschlafen. Was ich immer gemacht habe, ich habe es mindestens einmal angeschaut, weil ich bin christlich erzogen worden. Ich hatte einen großen Glauben an einen großen Gott. Ich wusste, dass Gott nichts unmöglich ist, aber ich hatte wenig Glauben daran, dass Gott mich an Dinge erinnern kann, die ich nie gesehen habe. Ich hatte Glauben daran, dass, wenn ich es mal gesehen habe, Gott mich wieder erinnern kann zur rechten Zeit. So war die Strategie, es wenigstens einmal gesehen zu haben, einmal durchgelesen zu haben, um Gott wenigstens eine Chance zu geben, ein Wunder zu tun und mir durch die Prüfung zu halten. Wie will ich sagen? Ich habe erfolgreich teilgenommen. Ich habe Abitur, wenn auch nur in Baden-Württemberg. Aber es hat gereicht, Pastor zu sein. Und das war echt großartig. 2,3 war der Notenschnitt, was auch nicht völlig daneben war. Ja, so war es eben mit dem lieben Stefan damals. Wenn ich heute zurückschaue, kommt mir ein Gedanke, wenn ich an meine Schullaufbahn denke und ich meine, da wäre mehr drin gewesen. Ich kann es nicht beweisen, es ist zu spät, aber irgendwie kommt dieses Gefühl in mir hoch, wenn ich an meine Schullaufbahn zurückschaue, ich glaube, da wäre mehr drin gewesen. Ich weiß nicht, ob du das auch kennst. Gott hat riesig Talent im Fußball in dich reingelegt, du wärst Messi, Ronaldo, bei weitem, wenn deine Eltern dich ein bisschen mehr gefördert hätten, stimmt's? So, es gibt so ein paar Gefühle, denken wir, ich habe mal angefangen, Klavier zu spielen, da wäre nicht mehr drin gewesen, das war das Limit. Aber es gibt so Bereiche in unserem Leben, wo wir zurückschauen und denken, da wäre mehr drin gewesen. Ganz selten erschleicht mich dieses Gefühl im Fitnessstudio und da finde ich es eigentlich ganz gut, wenn du so vom Laufband runtersteigst und hast du dieses Gefühl, wäre mehr drin gewesen. Und du legst dann diese 120-Kilo-Hantel wieder zurück, schaust sie an und denkst, wäre mehr drin gewesen. Das ist ein schönes Gefühl. Aber es gibt dieses Gefühl auch, meine Kinder sind noch klein, aber ich hoffe, dass dieses Gefühl nie kommt. In diesem Kontext, deine Kinder ziehen irgendwann aus, deine Älteste heiratet oder zieht fort und du lässt nochmal so Revue passieren, was ihr alles miteinander unternommen habt, die Erlebnisse und so weiter. Und du merkst, da wäre mehr drin gewesen. Deine Eltern sterben oder deine Eltern kommen in ein Alter, wo es verstandesmäßig nicht mehr möglich ist, zu kommunizieren. Und du fängst an, darüber nachzudenken, über die Beziehung zu deinem Vater und zu deiner Mutter und du merkst, da wäre mehr drin gewesen. Es soll sogar Menschen geben, die in Gottesdiensten drin sitzen und manche Predigten hören und andere Menschen zuhören, was Gott durch sie getan hat an anderen Stellen in ihrem Leben und die spüren dieses Gefühl in ihrem Herzen hochgekommen und stellen fest, auch in meinem Leben mit Gott wäre mehr drin gewesen. Es gibt so Menschen, wenn man sie fragt, was sie mit Gott erlebt haben, dann kommen immer Geschichten von vor 30 Jahren und 20 Jahren und 45 Jahren und du merkst, da war mal was drin. Da war mal was drin, aber irgendwie ist verschütt gegangen. Und Menschen werden älter und älter und müssen ehrlicherweise auf ihr Leben zurückschauen und merken, da wäre mehr drin gewesen. Und ich hoffe es so ein bisschen, ich habe keine Illusionen, aber ich hoffe es so ein bisschen, dass diese Predigt dir hilft, rechtzeitig darüber nachzudenken, ob in deinem Leben mehr drin gewesen wäre. Klammer auf, zu einem Zeitpunkt, wo du noch die Chance hast, es zu ändern. Dass keiner irgendwann sagt, ich bin 20 Jahre ins Gospelhaus gegangen, jetzt liege ich auf dem Sterbebett, aber keiner hat mir gesagt, dass da mehr drin gewesen wäre. Mehr von Gott, mehr vom Übernatürlichen, mehr von Einfluss, mehr an Kreativität, mehr an Selbstbewusstsein, mehr an Identität, keine Ahnung was. Einfach mehr. Ich hoffe, dass Gott dir ein bisschen Lust weckt in deinem Leben, dieses Mehr zu suchen, das Gott für dich vorbereitet hat. Nicht für den anderen und für den vor dir und hinter dir, sondern für dich. Weil wir glauben, dass Gott für dich was vorbereitet hat. Wenn ich so über dieses Thema nachdenke, da wäre mehr drin gewesen, kann ich mich irgendwie nicht wehren, muss ich mal an Michael Ballack denken. Kennt ihr noch Michael Ballack? Ja, es war so ein bisschen eine dunklere Zeit des deutschen Fußballs. Wir hoffen, dass wir da nie mehr wieder reinschlittern. Wir fühlen uns noch so ein bisschen als Weltmeister, aber mal schauen, was kommt. In der Zeit, wo Michael Ballack Fußball gespielt hat, war für alle klar, dass Deutschland nicht überragend war. Aber es war auch für alle klar, dass er überragend war. Wenn es einen Weltklasse-Feldspieler in dieser Zeit gab, der einen deutschen Pass hatte, dann war es ohne Zweifel Michael Ballack. Michael Ballack war einer der erfolgreichsten Fußballer, den Deutschland je hatte. Er war der torgefährlichste Mittelfeldspieler der deutschen Nationalmannschaft, hat in knapp 98 Länderspielen 42 Tore geschossen als Mittelfeldspieler. Michael Ballack wurde 4-mal Deutscher Meister und 3-mal DFB-Pokalsieger mit einem Verein, dessen Namen wir hier nicht aussprechen, von der Kanzel, wurde 1-mal Meister in England. Michael Ballack war ohne Zweifel richtig, richtig erfolgreich, aber irgendwie auch nicht. Wenn wir auf seine Karriere zurückschauen, dann stellen wir fest, da wäre mehr drin gewesen. Michael Ballack war Vize-Weltmeister, Vize-Europameister, 2-mal Vize-Champions-League-Sieger und 4-mal Vizemeister in der deutschen Bundesliga. Einer der härtesten Niederlagen, die er miterleiden musste, hat er von außen erlebt. Deutschland spielt das WM-Finale gegen Brasilien völlig unerwartet 2002 in Japan, Südkorea. Michael Ballack führt die Mannschaft ins Finale, schießt es 1-0 gegen die Vereinigten Arabischen Emirate, schießt es 1-0 gegen Südkorea. Ohne Michael Ballack wäre alle klar, wären wir nie dort angekommen. Ungeschickterweise hat er eine gelbe Karte, die zweite bekommen im Halbfinale, durfte im Finale nicht mitspielen, war gesperrt. Da wäre mehr drin gewesen. Die zweite schmerzliche Niederlage war zu seiner Zeit, als er noch bei Bayer Leverkusen spielte. Bayer Leverkusen spielte die Saison der ganzen Clubgeschichte. Waren gut ohne Ende, attraktiver Fußball, standen auf Platz 1, letzter Spieltag kam. Alles, was Leverkusen noch brauchte, war ein Unentschieden gegen Unterhaching. Heute wissen wir gar nicht mehr, dass Unterhachingen jemals in der ersten Bundesliga gespielt hat. Aber siehe da, es gab ein Leben, da hat Unterhachingen in der ersten Bundesliga gespielt. Letzter Spieltag, alles, was Leverkusen braucht, ist ein Unentschieden. Michael Ballack schießt ein Tor in der falschen Hälfte. Leverkusen verliert 1-0 gegen Unterhachingen. Bayern München wird Meister. Und eine Welt bricht zusammen für diesen jungen Mann. Und er spürt, da wäre mehr drin gewesen. Das Tragische an der Geschichte ist, dass wenn dieses Gefühl in einen hochkommt, da wäre mehr drin gewesen, heißt es nicht, dass wir nichts erreicht haben. Es mag sein, dass andere Menschen auf dein Leben schauen und denken, du hast alles erreicht, was man als Mensch erreichen kann, aber du in deinem Herzen drin weißt, da wäre mehr drin gewesen. Alle anderen schauen auf dein Auto, auf dein Geld, auf deine Familie, auf dein Haus, auf deinen Beruf, auf deine Freunde. Alle denken, was für ein tolles Leben, aber du in deinem Herzen weißt, ich habe ein tolles Leben, aber da wäre mehr drin gewesen. Wenn wir in die Bibel reinschauen, wenn wir gerade eine Predigtreihe laufen, Bad Boys von den Schlechten das Gute lernen, dann landen wir im Alten Testament bei Simson, der auch so ein Leben geführt hat, wo du am Ende zurückschaust und nicht sicher weißt, ob er gewonnen oder verloren hat. Aber eines weißt du for sure, da wäre mehr drin gewesen. Simson lebte zu der sogenannten Richterzeit. Israel hatte keinen König, sondern Gott berief einzelne Männer und einzelne Frauen für bestimmte Epochen als Leiter für dieses Volk, meistens in schwierigen Zeiten. Das Leben von Simson war von Anfang an ein Wunder. Seine Mutter konnte eigentlich keine Kinder bekommen, aber Gott wollte, dass diese Mutter einen Sohn zur Welt bringt und ihn Simson nennt. Und so hat er einen Engel ausgesandt, Sand. Richter Kapitel 13, Vers 5, können wir das nachlesen. Heißt es, du wirst schwanger werden und einen Sohn zur Welt bringen und sein Haar darf niemals geschnitten werden, denn er wird von Geburt an ein Nazirer sein. Ein Nazirer ist ein Begriff, das wir heute eigentlich gar nicht mehr kennen. Das ist nicht unser Sprachgebrauch. Wir würden vielleicht sagen, ein Mönch. Nazirer waren Männer und Frauen, ja, ich glaube nur Männer, die sich speziell entschieden haben, ausgesondert haben, einen Bund, einen Eid mit Gott gemacht haben, ein außergewöhnliches Leben zu leben. Und als äußeres Zeichen dessen hatten sie keinen Alkohol, keinen Wein getrunken, nicht von der Frucht des Weinstocks, also keine Trauben, keine Rosinen und kein Essig jemals zu sich genommen. Sie blieben jedem Toten und jedem Grab fern und sie ließen sich nie die Haare schneiden. Und so war äußerlich sichtbar, dass dieser Mann sich ausgesondert hat in einer positiven Art und Weise, mit Gott in einem Bund war, um einfach ein Signal zu senden, innerlich bin ich mit Gott verbunden und äußerlich ist es sichtbar durch meinen langen Bart und meine Haare und dadurch, dass ich mich von bestimmten Dingen absondere. Die meisten Menschen hatten das Glück, dass sie sich selber dazu entscheiden konnten, ein Nazirer zu sein oder nicht. Simpson hatte dieses Vorrecht nicht. Gott legte fest, dass er ein Nazirer sein sollte. Denn er wird von Geburt an ein Nazirer sein und wird beginnen, Israel von den Philistern zu befreien. Gott hat eine Berufung und ein Potenzial auf diesen Simpson draufgelegt, da war er noch nicht mal geboren. Und wir stellen fest, wenn Gott ein Potenzial und einen Ruf auf das Leben eines Menschen legt, ist immer zweierlei. Einerseits ist es Segen, andererseits ist es Fluch. Weil wenn Gott dich ruft, herausruft, etwas Besonderes zu sein, etwas zu reißen für ihn, ist es immer ein Segen, weil du Dinge erleben wirst, die du nicht erleben würdest, wenn Gott nicht in deinem Leben aktiv ist. Aber wenn Gott in deinem Leben aktiv sein möchte, bedeutet es immer auch, dass du einen Preis dafür bezahlen musst, weil du bist anders. In irgendeiner Form bist du anders. Du musst kein Nazirer sein, du musst kein Bart tragen, wir leben in einer anderen Zeit. Aber was für heute genauso gilt wie für damals, wenn Gott einen Ruf und ein Potenzial in dein Leben reingelegt hat, bedeutet es ein Segen. Gott hat was vor mit dir. Du wirst Dinge erleben, die außergewöhnlich sind. Aber es kostet auch einen Preis. Und die gute, aber auch herausfordernde Botschaft heute Morgen ist, dass Gott auf jeden von uns einen Ruf gelegt hat. Wir sitzen vielleicht da und denken, boah, der Simpson, das war schon ein Spezieller. Ja, das war ein Spezieller, aber du auch. Du bist auch ein spezieller Gott, hat sich was dabei gedacht, als er dich geschaffen hat. Als Gott dich im Mutterleibe geformt hat, hat er sich was dabei gedacht. Gott hat einen Plan, Gott hat Potenzial in dich reingelegt. Gott hatte eine Zukunft, eine Perspektive, die er in dich, in dein Leben reingelegt hat, ohne dich zu fragen. Einfach, weil er es gut mit dir meint. Ob du dir dessen bewusst bist oder nicht, ob es dir gefällt oder nicht, Gott hat was in dich reingelegt an Guten, an Gaben, an Persönlichkeit, an Geschichte, an Perspektive, an Potenzial, das einzigartig ist, was Gott dir gegeben hat. Und Gott ruft dich, dieses Potenzial auszuschöpfen, das Gute zu erleben und bereit zu sein, den Preis zu bezahlen und nicht irgendwann auf dein Leben zurückzuschauen und zu sagen, da wäre mehr drin gewesen. Simpson kommt zur Welt, da heißt es, die Frau brachte einen Sohn zur Welt und nannte ihn Simpson. Der Herr segnete ihn. Der Herr segnete ihn, als er heranwuchs. Und jetzt kommt es in Mahanedan, das zwischen den Städten Zorg und Eshtaol gelegen ist, begann der Geist des Herrn, ihn zu bewegen. Ich weiß nicht, ob du das schon mal erlebt hast, dass der Geist Gottes anfängt, dein Herz zu bewegen. Manchmal ganz emotional, manchmal rational, manchmal, weil aus dem Nichts, manchmal mit Vorbereitung, manchmal boom, völlig überraschend, manchmal prozesshaft vorbereitet. Aber es gibt Momente in unserem Leben, hoffentlich, wo Gott anfängt, dein Herz zu bewegen. Ich war in Kuala Lumpur vor 2 Wochen, durfte ein paar großartige Leiter und Pastoren kennenlernen, was den Horizont irgendwie nochmal extrem geweitet hat. Unter anderem saßen wir am Tisch, 8 Pastoren im Raum, jeder hat so ein bisschen seine Lebensgeschichte erzählt. Chossi Chako, noch nie gehört. Muss man nicht kennen. Indische Wurzeln, in Melbourne lebend, erzählt seine Geschichte, wie er frisch verheiratet war, sein ganzes junges Leben von 20 bis 30 alles ins Business gesteckt hat. Gefühlt Tag und Nacht gearbeitet, ein junges Startup aufgebaut, bis zur Börsenreife geführt, kurz vorm Börsengang fängt an, heiratet seine Frau, macht eine Flitterwoche und seine Frau wünscht sich, den Taj Mahal in Indien zu besuchen. Er versteht nicht warum, aber seine Frau besteht drauf und entschließen sie, 3 Wochen nach Indien zu reisen und den Taj Mahal zu besuchen. Sie kommen in Indien an, setzen sich in den Zug, kommt ein kleiner Junge auf sie zu, hält sich an seinem Arm fest und bittet ihn, ihm zu helfen. Der Junge fängt an, seine Geschichte zu erzählen, 8 Jahre alt, Papa verloren, Mama verloren, auf der Straße lebt und fängt an zu erzählen von den Lebensumständen, wie kleine Kinder in Indien aufwachsen. Prostitution, Organhandel, Menschenhandel, Obdachlosigkeit, das volle Programm. Und Gott fängt an, das Herz von Josie zu bewegen. Und er schaut seine Frau an und fragt sie, ob es in Ordnung ist, wenn sie diesen kleinen Jungen einladen, die Flitterwochen mit ihnen zu verbringen. Und so kommt dieser kleine Junge, 8 Jahre alt, 3 Wochen lang gemeinsam mit zu ihren Flitterwochen. Sie leben wie Familie, aber die Umstände ließen es nicht zu, ihn zu adoptieren und mitzunehmen. So haben sie die letzten Euros, die sie hatten, alles reingepackt, dem Jungen gegeben, mit der Hoffnung, dass er ein kleines Business anfangen kann als 8-Jähriger. Er geht zurück nach Melbourne und Gott lässt ihn nicht mehr los. Diese Situation, dieses Erlebnis brennt sich in sein Herz rein, im positiven Sinn. Und er fängt an, darüber nachzudenken, Kirche, Reich Gottes, Gemeinde zu bauen in Nordindien. Wir wissen, dass Südindien durchaus christlich-katholische Einflüsse hat, aber Nordindien relativ schwer ist. Und er fängt an, in Nordindien zu predigen und Gemeinde zu bauen. Er sagt, das war vor circa 30 Jahren. Und heute, sagt er, heute schätzen wir, dass wir circa 24.000 Gemeinden in Nordindien gegründet haben. Wir wissen es nicht ganz genau, wir kennen nicht jeden, wir haben niemanden aufgenommen, keine Denomination übernommen, irgendwas. Wir haben einfach Menschen von Jesus erzählt, Menschen haben gebetet, Menschen haben Wunder erlebt, Menschen haben sich bekehrt, Menschen haben diese Erlebnisse mit Gott den Nachbarn geteilt, Menschen sind ins nächste Dorf gegangen und es ist eine Gemeinde nach der anderen gegründet. Manche ganz klein, 20 Leute, 30 Leute, manche ganz groß, 1000 Leute. Sagt, sie sind in einer Großstadt, haben Namen vergessen, diese Großstadt, sagt sie, sie wollten ins Zentrum ein Gemeindehaus und es war so schwierig in Indien aufgrund der politischen Situation ein Haus zu kaufen und es umzuweihen als Kirche, nahezu unmöglich. Er sagt, Gott war mit ihnen und wenn Gott mit dir ist, kann niemand dich aufhalten. Kommt ein Sikh, komplett andere Religion auf sie zu, lernt ihre Arbeit kennen, ist tief bewegt, tief beeindruckt und überschreibt ihnen ein Gebäude mit einem Wert von 12 Millionen Dollar. Sagt, macht eine Kirche. Genau an dem Platz, wo sie wollten, zwischen Parlament und Business World und so mittendrin. Sagt, sie schätzen, dass sie in den letzten 30 Jahren in diesen 24.000 Gemeinden eine 750.000 Menschen getauft haben, die sich aktiv dazu bekannt haben, dass Jesus ihr Herr ist. In einem Umfeld, das hinduistisch und muslimisch geprägt ist, wo es schwierig ist, im Glauben zu leben. Menschen, die völlig hingegeben sind. Ein anderer Pastor hat mir erzählt, Josie Chaco war auf ihrer Pastorenkonferenz, hat eine Bibel mitgebracht. Er hat die Geschichte dieser Bibel erzählt. Er sagte, ich war in Indien, habe meine Gemeinden irgendwie besucht. Und haben sie mir als Geschenk diese Bibel überreicht. Er sagte, das ist die einzige Bibel in diesem Dorf da drüben, die das ganze Dorf besessen hat. Es gab keine anderen Bibeln, außer diese eine. Und irgendjemand fängt an, die Häuser abzufackeln. Und ein kleiner Junge fällt auf, dass die Bibel, die einzige des ganzen Dorfes, in diesem Haus ist, das gerade brennt. Und ein kleiner Junge entscheidet sich, in dieses Haus hineinzugehen, sein Leben zu opfern, um diese Bibel zu retten. Er sagt, der hat die Bibel rausgebracht, hat sein Leben buchstäblich dafür geopfert, damit das Dorf eine Bibel hat. Er reist nach Indien und die Pastoren kommen und sagen, Pastor Josie, wir wollen, dass du diese Bibel bekommst. Der hat Bibeln ohne Ende, der lebt in Melbourne. Aber es ist diese Liebe dieser Menschen, die sie zum Ausdruck bringen wollen. Wir danken dir für das, was du in unser Leben hineingepackt hast. Der Pastor hat erzählt, der hat diese Bibel mitgebracht in diese Pastoren-Regionalversammlung, hat diese Bibel auf den Pult gelegt, hat uns in die Augen geschaut und gesagt, wann hast du das letzte Mal deine Bibel gelesen? Und wir sind da gesessen, haben geweint wie die kleinen Kinder. Womit hat es angefangen? Es hat damit angefangen, dass Gott das Herz von Josie bewegt hat. Dass Josie diesem kleinen Jungen oder Gott durch den kleinen Jungen erlaubt hat, sein Herz zu bewegen. Sein Leben einmal komplett auf den Kopf gestellt. Von Business auf Kirche. Dieser Mann strahlt, nicht weil er gut ist, sondern weil er sieht, wie das Evangelium, wie die Botschaft von Gott Unterschied macht in dem Leben von Menschen in Indien. Was will ich sagen? Wenn Gott anfängt, dein Herz zu bewegen, ist oft völlig unspektakulär. Wer würde denken, dass ein kleiner Junge in einem überfüllten Zug in Indien, der an deinem Arm schüttelt, während du zu den Flitterwochen möchtest und Reden Gottes zu deinem Herzen sein kann? Ich frage mich, wie oft haben wir das Reden Gottes schon verpasst, weil wir es immer auf so spezielle Art und Weise erwartet haben? Den Engel, den Traum, den Propheten. Und wie oft spricht Gott einfach so unscheinbar, so unspektakulär, klopft an dein Herz und will einfach gucken, ob da auf Empfang geschalten ist. Und ich habe mir gedacht, oh Gott, hilf mir, dein Reden nicht zu verpassen. Hilf mir, nicht irgendwann auf mein Leben zurückschauen. So stell mir vor, du kommst im Himmel an und Gott spult dir die ganzen Szenen deines Lebens vor, wo er in dein Leben sprechen wollte und du einfach verpasst hast, weil du auf Flitterwochen getrimmt warst, auf Fußball, auf irgendwas. Und ich denke mir, was für ein Moment, wenn Gott dein Herz bewegt. Das kann niemand machen, das kann niemand auslösen, aber Gott ist willig. Gott hat was in dein Leben reingelegt und Gott möchte das wecken in deinem Leben, wenn du es denn zulässt. Ich glaube, die Gefahr ist nicht, dass wir es... Niemand muss Angst haben, dass er Gottes Reden hören möchte, aber es überhört. Ich glaube, das Problem ist oft, dass wir Gottes Reden hören, aber es stumm stellen. So, hab keine Angst, wenn du nichts hörst, alles easy. Aber wenn du was hörst, stell es nicht stumm. Okay? Die Geschichte von Simpson geht weiter. Der Herr bewegt sein Herz und ab diesem Moment, Simpson wird größer, Simpson entwickelt Hormone, Simpson findet das andere Geschlecht attraktiv und merkwürdigerweise verliebt er sich in eine Frau, die überhaupt nicht von seinem Clan war. Das ging gar nicht. 0,0. Also es geht bei Italienern schon nicht, aber bei Israeliten geht es schon gleich gar nicht. Okay? Geheiratet wird im eigenen Turf. Aber Gott bewegt das Herz von Simpson, eine Frau zu heiraten, die eigentlich für ihn tabu war. Seine Eltern checken es nicht, wird explizit erwähnt, sein Vater und seine Mutter merken nicht, dass hier der Herr am Werk war. Klammer auf, das ist nicht die Norm. Das ist nicht normal, ist nicht weise, eine Frau zu heiraten, die glaubensmäßig komplett anders unterwegs ist wie du. Das kann schwierig werden, lass dir es gesagt sein an dieser Stelle. Aber Gott macht eine Ausnahme für Simpson, dass hier der Herr am Werk war, um einen Anlass zu suchen, gegen die Philister vorzugehen, die ihn damals über die Israeliten herrschen. Gott suchte einen Grund, den Israeliten zu zeigen, dass er der stärkere Gott ist. Und deswegen suchte er einen Anlass, Einfluss zu bekommen in die philisterische Gesellschaft, um ihnen zu zeigen, das war ein bisschen martialisch, aber damals war das Leben anders. Es war der Gott, der richtige Gott, dessen Soldaten gewannen auf dem Schlachtfeld. So einfach war das Leben. Wenn du den Krieg gewonnen hast, dann war dein Gott der Stärkere. Wenn du den Krieg verloren hast, war dein Gott der Schwächere. Die Israeliten hatten in dieser Phase immer auf die Mütze bekommen. Alle dachten, der Gott der Israeliten kann nichts. Gott hat den Grund gesucht, allen zu zeigen, dass er eben doch was kann. Simpson heiratet eine Philisterin und dann geht's los. Der Geist Gottes kommt von Zeit zu Zeit auf sein Leben. Vers 6, Kapitel 14, da kam der Geist des Herrn über ihn. Und er zerriss den Junglöwen, wie man ein Böckchen zerreißt. Und der Geist des Herrn kam über ihn, Vers 19, und er ging hinab nach Aschkelon und er schlug 30 Philister. Als er nach Lehi kam, Vers 14, Kapitel 15, da jauchzten ihm die Philister entgegen, aber der Geist des Herrn kam über ihn. Da wurden die Stricke, die an seinen Armen waren, wie Flachsfäden, die vom Feuer versenkt sind, und seine Fesseln schmolzen von seinen Händen weg. Immer und immer wieder lesen wir im Leben von Simpson, dass der Geist des Herrn über ihn kam. Das war nicht permanent, das war nicht konstant, aber er war gerufen und von Zeit zu Zeit besuchte der Geist des Herrn über ihn und dann war nichts unmöglich. Das ging so lange gut, bis Simpson irgendwann die falschen Abzweigungen in seinem Leben nahm. Und das führte dazu, dass er nicht nur eine Frau, die erste Frau war irgendwie noch, da war Gott noch in Ordnung, da war Gott noch mit am Start, aber bei der zweiten, dritten, vierten Frau aus Philistien war Gott nicht mehr mit am Start. Aber Simpson dachte irgendwie, so lief es bis jetzt immer, machen wir einfach weiter und hat verpasst, dass Gott eine Abzweigung genommen hat. Manchmal denken wir, so wie es früher funktioniert hat, funktioniert es in alle Ewigkeit, aber Gott nimmt eine Abzweigung. So, be careful. Immer aufpassen, wo Gott gerade hinläuft. Gott ändert sich manchmal, also nicht in seinem Wesen, aber in dem, wie er wirkt und wann er wirkt und wo er wirkt. So, kopier es nicht einfach. Simpson hat eine falsche Abzweigung genommen und hat zu spät gemerkt, dass Gott nicht mehr mit ihm war. Und die Frau hat ihn überredet und er hat sich seine Haare schneiden lassen und hat seine ganze Kraft verloren. Und das Geheimnis lag nicht in den Haaren, aber in der Symbolik, wofür diese Haare standen, für diesen Bund mit Gott. In dem Moment, wo Simpson seine Haare opferte, war er bereit, seinen Bund mit Gott aufzulösen. Und deswegen war die Kraft nicht mehr da. Er war gefesselt, die Philister kamen, er dachte, er wehrt sich wie immer, die Kraft Gottes kommt, aber sie kamen nicht mehr. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Du denkst, Gott war immer mit dir. Du nimmst falsche Abzweige und denkst, Gott wird immer mit dir sein. Und manchmal lässt Gott es eine Zeit lang mit sich machen, komischerweise. Versteh einer Gott. Manchmal gibt es so eine nachlaufende Gnade. Gott segnet dich, obwohl du es schon gar nicht mehr verdient hast. Abgesehen davon, dass man Gottes Segen nicht verdienen kann. Aber also, wir haben die falschen Abzweigungen genommen, aber irgendwie schwappt da noch so ein bisschen Segen hinterher und wir denken, das passt schon und der Herr wird immer mit dir sein, aber die Abzweigung wird immer länger und immer weiter und irgendwann schwindet der Segen Gottes auf deinem Leben und wir merken es zu spät. Nur irgendwann wachen wir auf und denken, Gott sei immer noch da, aber Gott ist schon lange nicht mehr da. Nicht, weil er gegangen ist, sondern weil wir gegangen sind. Simpson wacht auf, denkt, die Kraft Gottes ist da, aber sie war nicht mehr da. Er wird gefangen genommen, ihm werden die Augen ausgestochen, er wird an einen Mühlrad gespannt und wie eine Ochse lief er über viele Jahre im Kreis, um für die Philister Mehl zu mahlen. Und vielleicht kennst du auch das, fast in deinem Leben, wo du eigentlich im Kreis läufst, wo du einfach im Kreis läufst, wo nichts mehr vorwärts geht, wo der Segen Gottes weg ist, wo du einfach zurückschaust und denkst, was für eine verlorene Zeit. Die schlechte Nachricht heute Morgen ist, deine Vergangenheit ist keine Garantie für deine Zukunft. Nur weil du mal gut mit Gott gestartet bist, gibt es dir keine Garantie, dass es immer so sein wird. Aber die gute Nachricht ist auch die, deine Vergangenheit ist keine Festlegung für die Zukunft. Nur weil die Vergangenheit mies, weiß es nicht, dass die Zukunft schlecht sein muss. Gott kann von heute auf morgen den Segen zurückbringen in dein Leben. Und in dem Maße, wie Simpson sich wieder auf Gott besinnt, die Haare wieder wachsen als äußeres Zeichen dessen, dass in seinem Herzen was passiert ist, fängt Gott an, wieder Segen und Kraft in sein Leben reinzupumpen. Es merkt nur niemand außer er. Die Philister denken, das ist immer noch der Geschlagene nach außen hin, blind, Augen ausgestochen, im Kreis laufend, ungepflegt aussehen. Die Philister dachten immer noch, das ist der alte Simpson ohne Gott. Aber im Herzen hat Gott angefangen, was Neues zu schaffen, was raus wollte. Und dann kommt der Tag, wo die Philister ein Riesenfest machen, richtig auf den Putz hauen wollen und einen suchen, über den sie lachen können. Sie denken, lass mal Simpson holen, den wir damals gefangen genommen haben, die Augen ausgestochen, die Haare abgeschnitten, im Kreis laufen. Lass mal holen, lass mal wieder die alten Zeiten feiern. Und sie holen Simpson und sehen nur die äußere Fassade. Sie denken, gedemütigt, blind, unhygienisch, ungepflegt. Was für ein Mann. Aber Gott sagt, er sieht nicht das Äußere, Gott sieht das Herz. Gott sah nicht einen blinden, ungepflegten Mann. Gott sah einen Mann, dessen Herz neu Gott zugewandt war. Und Simpson wusste, in seinem Herzen ist wieder was passiert. Gott ist wieder mit ihm. Und er bittet den kleinen Jungen, der ihn reinführt, seine Hände an die zwei tragenden Säulen dieser Festhalle zu legen, weil er wusste, Gott wird noch einmal auf ihn kommen und ihm Kraft geben. Und dann heißt es, dass Simpson die Säulen nahm, auseinanderpresste mit Gottes übernatürlicher Kraft. Und so waren die Toten, die er mit seinem Tod tötete, zahlreicher als die, die er in seinem Leben getötet hatte. Wisst ihr, für Gott ist es nie zu spät, umzukehren. Gott kann an einem Tag mehr Sieg für dich hervorbringen, wie du ein ganzes Leben lang alleine produzieren konntest. Wenn wir Gott neu suchen in unserem Leben, wir sagen, Gott, vergib mir, ich bin im Kreis gelaufen, ich habe falsche Abzweigungen gegeben, komm in mein Leben, sei du wieder präsent, kann Gott in einem Jahr mehr tun als in 10 Jahren ohne Gott. So was die Heuschrecken gefressen haben, heißt an einer Stelle heißt das, dass die Heuschrecken, was der Teufel als Plage in dein Leben rein, was die Heuschrecken gefressen haben, verlangen wir doppelt wieder zurück. Gott ist in der Lage, in doppeltem Maß in deinem Leben an Segen zurückzubringen, was die Jahre der Heuschrecken gefressen haben, weil du falsche Abzweigungen genommen hast. Aber was es braucht, ist, dass wir neu umkehren und sagen, Gott, hier bin ich. Ich bin lang genug im Kreis gelaufen. Ich packe, ich grab diese Berufung, dieses Potenzial in meinem Leben neu aus. Letzter Gedanke. Wenn wir auf das Leben von Simpson schauen, dann entdecken wir, dass der eine Unterschied, der alles entschieden hat, der war, ob Gott in seinem Leben war, die Kraft Gottes ging alles. In den Phasen, wo Gott in seinem Leben, der Geist Gottes auf seinem Leben war, ging alles. In den Phasen, wo der Kraft Gottes nicht da war, ging gar nichts. Und im Alten Testament stellen wir fest, dass die Kraft Gottes und der Geist Gottes nicht permanent da war. Nicht überall, nicht auf allen Menschen. Es waren ein paar außergewöhnliche Menschen, die Gott ausgewählt hat, zu außergewöhnlichen Zeiten außergewöhnliche Dinge zu tun. Aber es war nicht average, es war nicht Durchschnitt, es war nicht für alle verfügbar. Deswegen waren diese Männer Gottes so heilig und so angesehen für das ganze Volk und so wichtig. Wir lesen von ihrer Zeit oder wir lesen eben nicht von ihrer Zeit. Wir wissen von ihrer Übergangszeit, wo wir gar nichts lesen, weil Gott keine Männer mehr beruf, auf deren Leben der Geist Gottes war. Wir lesen von ihrer Zwischenzeit zwischen Alten und Neuen Bund, wo die Bibel irgendwie schweigt. Und die Juden anfingen, Gott zu suchen, aber Gott nicht mehr fanden. Es gab keine Männer mehr, die von Gott gerufen waren, wo der Geist Gottes auf ihnen lag. Alles, was sie hatten, war ein geografischer Ort. Die Juden wussten, es gibt einen Himmel, es gibt eine himmlische Welt, das Übernatürliche, das Supernatural, wo Gottes Geist wirkt. Und sie wussten, es gibt eine Erde. Der Himmel war für sie ein Ort, ein geografischer Ort, weit weg. Wenn sie irgendwann sterben, hofften sie, in den Himmel zu kommen. Der Himmel war nicht auf dieser Erde. Die Erde war hier, das war, wo sie lebten, und der Himmel war weit weg. Deswegen war auch die Gegenwart Gottes weit weg. Die einzige Schnittmenge, der einzige Ort im Alten Testament, wo der Himmel die Erde berührte, war diese Schnittmenge, dieser Ort, den die Juden Tempel genannt haben. Deswegen gingen Juden und gehen bis heute einmal im Jahr zum Tempel nach Jerusalem. Weil das der einzige Ort ist, wo der Himmel, das Übernatürliche, die Erde, das Natürliche berührt. Und einmal im Jahr gehen sie hin und waschen sich und opfern und gehen durch den Vorhof in das Heiligste und der Hohepriester ins Allerheiligste. Und das ist der einzige Ort, wo das Übernatürliche, das Natürliche, der Himmel, die Erde berührte im Alten Testament. Im Neuen Testament lesen wir auch immer noch von dem Himmel und wir lesen immer noch von einer Erde. Aber was sich geändert hat, war, dass der Geist Gottes im Alten Testament nur auf einzelne wenige ausgegossen war, im Neuen Testament auf alle. Joel im Alten Testament, Kapitel 3, Vers 1 heißt es, ich werde meinen Geist ausgießen auf alles Fleisch. Könnt ihr das ganz kurz einblenden? Jona, Kapitel 3, Vers 1, Joel. Ich werde meinen Geist ausgießen auf alles Fleisch. Eure Söhne und eure Töchter sollen weissagen. Eure Ältesten sollen Träume haben. Eure Jünglinge sollen Gesichter sehen. Auch will ich mich zur selben Zeit über Knechte und Mägde meinen Geist ausgießen. Klammer auf, der Heilige Geist ist ab sofort für alle. Für jeden, der Jesus nachfolgt, ist der Heilige Geist erreichbar, greifbar, spürbar, erlebbar. Der ist da. Zur Verfügung. Da ändert sich was zwischen Altem und Neuem Bund, Altes Testament und Neues Testament. An Apostelgeschichte Kapitel 2 lesen wir von Pfingsten. Der Heilige Geist wird ausgegossen. Sie fangen an, in anderen Sprachen zu sprechen. Menschen denken, die sind besoffen, die lallen. Aber irgendwie entdecken sie immer wieder andere Sprachen, die sie entdecken und merken, das ist doch kein Gelalle. Das ist eine echte Sprache, was die Menschen sprechen, die sie nie gelernt haben. Und sie können es sich nicht erklären. Und dann kommt Petrus und sagt, diese sind nicht betrunken, wie ihr meint, denn es ist erst die dritte Stunde des Tages, sondern dies ist es, was durch den Propheten Joel gesagt ist. Es wird geschehen in den letzten Tagen, spricht Gott, der Herr, dass ich meinen Geist ausgießen werde auf alles Fleisch. Die Zeit, wo die Gegenwart Gottes und der Geist Gottes nur an einem einzigen Ort im Tempel erlebbar war, die Zeit ist vorbei, ein für alle Mal. Der Geist ist ausgegossen auf alles Fleisch, in dich und in mich, in Knechte und Mächte, in Alte und in Junge, in Deutsche und in Ausländer, in Gebildete und Ungebildete. Der Heilige Geist ist einfach da. Für dich, für jeden, der Jesus nachfolgt. Paulus sagt im Korintherbrief, unser Körper ist ein Tempel des Heiligen Geistes. Wir merken, bis heute gibt es eine Schnittmenge. Der Himmel ist nicht ein geografischer Ort, irgendwo da oben in den Wolken, wo wir hinkommen, wenn wir sterben. Der Himmel ist jetzt schon präsent. Das Übernatürliche lebt zur selben Zeit wie das Natürliche. Das sind zwei Wirklichkeiten zur selben Zeit auf einer anderen Ebene. Und der Punkt, wo der Himmel die Erde berührt, ist nicht ein geografischer Ort, sondern, das bist du, in dir drin berührt der Himmel die Erde. Nicht in jedem, aber wenn du ein Kind Gottes bist, wenn du Jesus in dein Leben eingeladen hast, dann hat Jesus festgelegt, dass der Heilige Geist ausgegossen ist auf alles Fleisch, dann sagt Paulus, dass dein Körper ein Tempel des Heiligen Geistes ist. Der Himmel berührt die Erde in dir. Weißt du, ob ihr das kennt? Manchmal sagen wir, wenn Gottesdienst richtig gut war, sagen wir, dann kam die Gegenwart Gottes. Wir haben Lobpreis gemacht und dann kam die Gegenwart Gottes. Was wir meinen ist, wir haben gespürt, da hat sich was verändert. Wir haben es körperlich gespürt, wir haben es in unserem Geist gespürt. Aber in unserem Sprachgebrauch, wenn wir sagen, die Gegenwart Gottes kam, sagen wir indirekt und dann ging es nie wieder. Aber ist biblisch, theologisch nicht wahr. Die Gegenwart Gottes kommt nicht und geht nicht. Die Gegenwart Gottes ist konstant, permanent, wo? In dir. Gott lebt in dir. Der Heilige Geist lebt in dir. Die Frage ist nicht, ob er da ist oder nicht da ist. Die Frage ist, sind wir uns ihm bewusst? Bist du dir bewusst, dass der Geist Gottes, die Kraft Gottes in dir lebt? Und ehrlicherweise ganz oft nein. Ganz oft sind wir uns dessen nicht bewusst. Am Montag, am Dienstag, am Mittwoch, manchmal nicht mal im Gottesdienst. Wir sind uns nicht bewusst, dass Gott da ist, in uns lebt, das Übernatürliche, obwohl es so ist. Ich glaube, das ist die Herausforderung. Was wir brauchen, ist nicht mehr Gebet, um die Gegenwart Gottes herbeizuflehen, weil die ist längst da. Kannst du dir vorstellen, wie Gott schmunzelt, wenn wir alle Christen anfangen zu schreien, dass er kommt? Und er denkt, ich bin doch schon längst da. Was wir brauchen, ist, dass wir uns mehr bewusst sind, wie sehr Gott da ist. Wie real Gott da ist. So ein bisschen wie mit unserem großen Zeh, den die allermeisten von uns haben, hoffentlich noch. Aber wir sind uns ganz selten dessen bewusst, dass er da ist. Aber es ist nicht, dass er manchmal kommt und manchmal wieder geht, sondern er ist immer da. Nur manchmal sind wir uns dessen bewusst und manchmal nicht. Und genauso ist es mit der Gegenwart Gottes, mit dem Geist Gottes, der ist permanent da. Nur manchmal sind wir uns dessen mehr bewusst und manchmal weniger. Und ich glaube, dass das einer der Schlüssel ist, wenn wir das Leben von Simpson anschauen, dann war Simpson immer dann stark, wenn der Geist Gottes auf seinem Leben war. Und immer dann, wenn der Geist Gottes nicht auf seinem Leben war, war er ganz schwach, Durchschnitt wie alle anderen auch. Das Geheimnis des Segens und des Influences, des Einflusses von Simpson war der Geist Gottes auf seinem Leben. Und du und ich, ohne Gott, sind ganz normale Menschen. Aber du und ich mit Gott können die Welt verändern. Gott hat was in dich reingelegt, an Potenzial, bevor du geboren wurdest. Gott hat sich was bei gedacht. Und Gott wünscht sich, dass dieses Potenzial anfängt zu blühen. Und Gott hat alles vorbereitet, was es braucht, ist ein Bewusstsein dessen, dass Gott in dir lebt. Und Unmögliches möglich ist. Wir können es abrufen, wenn wir uns dessen bewusst sind. Lass uns nochmal aufstehen. Die Band kommt nach vorne. Wir singen noch ein Lied. Das heißt, Holy Spirit, you are welcome here. Und wie wir gehört haben, heißt es nicht, dass der Heilige Geist bis jetzt Pause hatte und dass er jetzt anfängt zu kommen. Sondern es heißt, dieses Lied singen wir, glaube ich, weniger ihm, sondern mehr uns. Der Heilige Geist braucht kein Lied, um zu kommen. Der ist schon da. Aber wir brauchen manchmal Lieder, um uns dessen bewusst zu sein. Deswegen machen wir auch Lobpreis vor jedem Gottesdienst, um unsere Gedanken darauf zu fokussieren, dass Gott da ist, weil wir es so oft vergessen. So lass uns dieses Lied singen mit diesem inneren Schrei. Sagen, Gott, hilf mir zu verstehen, mir bewusst zu machen, wie sehr du da bist. Wie sehr du da bist, heute, morgen, übermorgen. Vielleicht hast du eine Situation vor Augen, wo du sagst, Gott, da brauche ich dich. Sag, Gott, hilf mir, mich zu erinnern, wenn die Situation kommt, dass du mit mir bist, dass ich dich nicht flehen muss zu kommen, sondern dass du längst da bist, dass du vorausgegangen bist. Jesus, wir danken dir, dass du lebst, dass du in uns lebst. Jesus, wir beten, dass unser Leben dich nicht versteckt, sondern dich rauslässt. Jesus, wir beten, dass unser Leben dich nicht hindert, sondern dich ermöglicht, dir Opportunities, Möglichkeiten schafft. Jesus, wir beten, dass wir Licht und Salz sind in dieser Welt. Jesus sagt, wir sind das Licht der Welt. Wir sollen nicht dazu werden, sondern wir sind schon. Die Frage ist nur, hast du einen Scheffel drüber oder nicht? Jesus, wir beten, dass du durch uns leuchten kannst. Oh, Jesus, lass uns strahlen für dich. Lass uns deiner Gegenwart bewusst sein. Lass uns leuchtende Beispiele sein, was es heißt, ein Leben auf der Überholspur zu leben. Jesus, wir wollen nicht zurückschauen. Irgendwann nicht als Gemeinde, nicht als Einzelperson und sagen müssen, da wäre mehr drin gewesen. Was für ein trauriger Satz über ein Leben. Wir wollen das nicht sagen über unsere Familien, nicht über unsere Beziehungen, nicht über unsere Gemeinde, nicht über das Reich Gottes, auch nicht über unser Business. Wir beten, dass wir alles ausschöpfen, was du an Potenzial in uns reingelegt hast. Und alles, was es dazu braucht, ist, dass wir uns mehr dessen bewusst sind, dass der Geist Gottes auf unserem Leben ruht, dass wir ein Tempel des Heiligen Geistes sind. Jesus, wir beten, dass wir es aufsaugen. Holy Spirit, you are welcome here.